Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und bei uns geht es gleich zu Beginn ums Geld. Und letztlich um die Frage, was kann dagegen getan werden, dass immer noch ein sogenannter Pay Gap zwischen Männern und Frauen besteht, also ein Gehaltsunterschied bei gleicher Tätigkeit. Ein wichtiger Schritt für mehr Gleichheit beim Einkommen, dachte sich die EU, sei mehr Transparenz und beschloss bereits vor 3 Jahren eine Richtlinie, die Unternehmen dazu verpflichtet, etwa Gehaltsstrukturen offenzulegen oder Gehälter schon bei Ausschreibungen direkt angeben zu müssen. Spätestens morgen sollte diese Richtlinie umgesetzt sein. Aber soweit sind noch längst nicht alle EU-Mitgliedsländer. Und auch Deutschland verpasst nicht nur die Frist, sondern will auch nochmal nachverhandeln. Aus Berlin, Philipp Kunschner.
Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Das kennt die Speditionskauffrau Laura Kumpana aus ihrer Firma in Bottrop nicht. Hier gilt gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das ist aber nicht überall so. Das zeigt der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap. Auch bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit erhalten Frauen in Deutschland durchschnittlich 6% weniger Geld als Männer.
In keinem Land in Europa verdienen Frauen im Durchschnitt weniger als Männer als in Deutschland. Und das bedeutet, von selbst passiert da nichts. Da hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten wenig geändert.
Jetzt müsste sich eigentlich etwas ändern, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte. Aber die Bundesregierung stelle sich quer. Bis zu diesem Wochenende hätte Frauenministerin Prien Zeit gehabt, um eine EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz umzusetzen. Die Frist aber lässt sie verstreichen. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass Unternehmen ihre Einstiegsgehälter früh offenlegen müssen, etwa schon in Stellenanzeigen. Bewerber sollen außerdem ein Recht auf Auskunft erhalten, zum Beispiel über die Lohnstrukturen von Männern und Frauen. Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten sollen außerdem regelmäßig Berichte über Verdienstlücken vorlegen müssen. Diese Pflichten gingen zu weit, kritisiert die Union. Sie befürwortet die Ziele der Richtlinie, fürchtet aber mehr Aufwand als Vorteile.
Die EU-Richtlinie hat auch ein hehres, ein erstrebenswertes Ziel, nämlich die Lohngerechtigkeit. Allerdings sind die Maßnahmen, die sie dafür vorsieht, bürokratischer Natur und bringen eben keinen messbaren Nutzen.
Beim Koalitionspartner sieht man das anders. Die SPD spricht von einer Blockade durch die Union und sieht darin einen Affront gegenüber Frauen. Entgelttransparenz ist kein bürokratisches Hindernis, sondern ein Instrument für Gerechtigkeit, faire Aufstiegschancen und gleiche Bezahlung in unserem Land. Weil die EU-Richtlinie in Deutschland nicht fristgemäß umgesetzt wird, droht nun ein Vertragsverletzungsverfahren.
Philipp Kunschner dazu in Berlin jetzt. Philipp, welche Folgen wird das haben, dass Deutschland die EU-Richtlinie nicht rechtzeitig bis morgen umgesetzt hat?
Ja, kurz und knapp, es könnte teuer werden. Deutschland hatte 3 Jahre Zeit, um die EU-Richtlinie umzusetzen. Und weil Deutschland übrigens neben weiteren EU-Staaten auch das hat verstreichen lassen, kann die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Betonung liegt hier auf kann, denn es liegt im Ermessen der Kommission, ob sie diesen Weg dann auch wirklich gehen möchte. Und die Kommission macht das vorrangig dann, wenn zum Beispiel Interessen von Bürgerinnen und Bürgern oder von Unternehmen betroffen wären. Und hier sagen Juristen bereits, das wäre hier der Fall, das wäre vielleicht erfüllt. Sollte die Kommission das Vertragsverletzungsverfahren also starten, kann es eben zu Geldstrafen kommen. Wie hoch die sind, das lässt sich gerade nicht beziffern. Und bis es zu finanziellen Konsequenzen kommt, wäre es auch ein sehr langer Weg. Und natürlich gibt es on top auch noch die innenpolitische Bedeutung. Denn Union und SPD wollen zwar beide Lohngerechtigkeit, streiten hier aber um das Wie. Und da liegen sie weit auseinander.
Ja, in der Tat, auch in Europa beim Ziel mehr Gehaltsgleichheit, da sind sich irgendwie alle einig, nur bei der Umsetzung eben nicht. Wie könnte eine Lösung da denn aussehen?
Ja, die Familienministerin hat ja schon angekündigt, dass sie eben zusammen mit weiteren EU-Staaten nochmal in Brüssel verhandeln will. Dass die Richtlinie nochmal gekippt werden könnte, daran glaubt eigentlich keiner wirklich realistisch. Aber vor allem im Hinblick auf das Thema Bürokratie, da sieht man eben schon noch Spielräume. Jetzt wären nämlich auch vergleichsweise kleine Unternehmen von der Entgelttransparenzrichtlinie betroffen. Und genau die kritisieren ja, das könne man praktisch gar nicht umsetzen. Und vielleicht kann man hier ja auch vom Streit um das Lieferkettengesetz lernen. Das hätte ja auch sehr viele Unternehmen betroffen und viel Bürokratie am Ende bedeutet. Dann gab es Widerstand und dann wurde das Gesetz ja nochmal verändert, betrifft jetzt weniger Unternehmen, schlichtweg größere Unternehmen. Das könnte vielleicht eine Blaupause sein und wäre womöglich ein Kompromiss, mit dem viele Unternehmen auch in dem Fall jetzt besser leben könnten.
Philipp, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Wenn von der Bundeswehr die Rede ist, dann ging es zuletzt um Reparaturstau, vor allem bei Panzerfahrzeugen. Aber bekanntlich braucht die Armee nicht nur einsatzbereite Fahr- und Flugzeuge, sondern auch mehr Bereitschaft zum Einsatz der Deutschen. Derzeit zählt die Bundeswehr knapp 186.000 Soldatinnen und Soldaten. Bis zum Jahr 2035 soll die Truppenstärke auf mindestens 260.000 anwachsen. Im Idealfall mit freiwilligen Rekruten. Und vor allem dafür öffneten sich am heutigen Tag der Bundeswehr bundesweit die Kasernentore. Ole Hilgert und Nils Buhler aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt.
Es ist voll auf dem Marktplatz von Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Die Bundeswehr hat geladen und Tausende kommen, darunter viele junge Leute, die sich über Karrieremöglichkeiten informieren wollen.
Ich interessiere mich für die Bundeswehr. Ich wollte selber hin. Oder möchte immer noch eigentlich?
Wir sind einfach hier, um in unserer Heimat da mal zu schauen, was hier los ist. Und ja, die Bundeswehr ist ja hier präsent mit der Kaserne und einfach zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt.
Ich möchte nach meiner Ausbildung zur Pflegefachkraft Notfallsanitäter machen. Habe ich mich vorhin auch beraten lassen.
An insgesamt 10 Standorten deutschlandweit findet der Tag der Bundeswehr statt. In Weißenfels präsentieren sich vor allem die Sanitätsdienste, etwa mit einer nachgestellten Gefechtsübung. Ziel des Aktionstages: mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und neues Personal anwerben. Der Bundesverteidigungsminister sieht die Truppe auf einem guten Weg. 2025 habe es einen Rekord bei den Rekrutierungszahlen gegeben.
Wir haben 25.000 Menschen bei der Bundeswehr eingestellt, so viel wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben in den ersten Monaten auch einen Zuwachs an Bewerberzahlen. Ich kann noch keine amtlich verlässlichen Zahlen sagen, weil sie noch ausgewertet werden über die Fragebogenaktion, wo junge Männer und Frauen angeschrieben werden und antworten müssen. Der Rücklauf ist sehr gut.
Soldat zu werden, das kann auch er sich vorstellen. Carlos Amiol Ortega ist 14 Jahre alt und macht in München bei einem Fitnesstest mit. Sein Fazit nach dem Parcours?
Es ist anstrengend. Man kann nichts dazu sagen. Es braucht Übung.
Kritiker werfen der Bundeswehr vor, mit dem Aktionstag gezielt Kinder anzusprechen. Der Bundesverteidigungsminister weist das zurück. Rekrutiert werde erst ab 17 Jahren und mit Einverständnis der Eltern. Den Tag der Bundeswehr sieht er als vollen Erfolg. An allen Standorten zusammen seien insgesamt mehr als 300.000 Besucher gekommen.
Er gehört seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur japanischen Staatsräson, der Pazifismus. Doch wenn es nach der japanischen Regierungschefin Sanae Takaichi geht, dann soll damit jetzt Schluss sein. Angesichts potenzieller Bedrohungen durch nuklear bewaffnete Nachbarn wie Nordkorea oder China, das immer öfter seine militärischen Muskeln in der Region spielen lässt, will sie Japan künftig robuster aufstellen. Und dafür will Takaichi sogar die Verfassung ändern lassen. Doch dagegen regt sich auch Widerstand im Land, wie Ulrich Mentgen berichtet.
Mit der Großmutter zur Demo. Dieser Protest verbindet Generationen. Japan schlägt einen gefährlichen Kurs ein, finden Maimi Kaneko 28 und Yaiko Yamada 81. Empört über die Regierung sind sie beide, über die neuen Waffenexporte und Langstreckenraketen. Irgendwann ist man eine Grenze erreicht. Muss man wirklich so weit gehen? Ich glaube nicht, dass Japan Waffen braucht, mit denen man über das Meer hinweg auf andere Kontinente schießen kann, nur um sich zu verteidigen. Friedensdemonstrationen im ganzen Land und Artikel 9 der Verfassung immer dabei. Teil der nationalen Identität. Hier sogar im Wortlaut. Für alle Zeiten, so heißt es darin, verzichtet Japan auf Krieg. Dieses Friedenserbe aus der Nachkriegszeit, in ihren Augen steht es auf dem Spiel. Die Menschen sollten Krieg nicht auf die leichte Schulter nehmen. Daran gibt es wirklich nichts Gutes. Im Frühjahr übten Japans Selbstverteidigungskräfte mit den USA und den Philippinen im Südchinesischen Meer, ein Signal gegen Chinas Machtanspruch. Japan hält jetzt selbstbewusster dagegen. Es baut die ersten 3 von 11 neuen Fregatten für Australien, das größte Rüstungsgeschäft Japans seit dem Zweiten Weltkrieg. Premierministerin Takaichi hob dafür das Exportverbot für tödliche Waffen auf, bis vor kurzem undenkbar. Diese Kursänderung wird befreundeten Staaten dabei helfen, ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken und Konflikte zu verhindern. Dies trägt auch dazu bei, dass Japan seine eigene nationale Sicherheit wahren kann. Schulterschluss mit den westlichen Verbündeten, auch beim Bau eines Kampfjets. Doch kann Tokio die eigene Bevölkerung überzeugen? Die Regierungspolitik widerspreche dem Geist der Verfassung, findet die Juraprofessorin Miho Aoi. Für die Regierenden werde dieser Spagat zum Problem. Die Fesseln von Artikel 9 sind für das, was die Regierung derzeit vorhat, ziemlich eng. Letztlich will man Artikel 9 wohl ändern. Aber es gibt in der Öffentlichkeit eine gewisse Distanz. Die Leute hören zwar, dass eine Reform nötig sei, fragen sich aber, muss das sein? In Umfragen zeigt sich die Bevölkerung gespalten. Maimi Naneko und ihre Mitstreiter hoffen, dass sie die geplante Verfassungsänderung stoppen können. Für diese Änderung wäre auch eine Bestätigung per Volksabstimmung erforderlich.
Es ist ein Thema, bei dem es um Leben und Tod geht. Und bislang gilt bei der Organspende, man muss ausdrücklich zustimmen, wenn das nach dem Tod geschehen soll. Seit Jahren aber wird darüber diskutiert, die Organspende hierzulande neu zu regeln. Etwa mit der sogenannten Widerspruchslösung, bei der jeder Spender wird, außer er hatte zuvor ausdrücklich Nein gesagt. Das könnte die Zahl der Organspenden hierzulande erhöhen, denn nach wie vor gibt es davon viel zu wenige. Zum heutigen Tag der Organspende stellt Nikolas Stauder ein besonderes Projekt vor. Bei Old for Old erhalten Menschen über 65 Nieren von Spendern ebenfalls über 65. Mit medizinischen Vor-, aber auch Nachteilen.
Für Gerhard Linnenberger ist es ein besonderer Moment. Gemeinsam mit seiner Frau Petra arbeitet der 67-Jährige wieder im Garten. Zum ersten Mal seit seiner Organspende vor rund 2 Jahren. Es ist die große Leidenschaft des pensionierten Bergmanns aus dem saarländischen Püttlingen. Nach einer Nierenerkrankung war er oft zu schwach und musste zuletzt 3-mal die Woche zur Dialyse. Jetzt am Hochbeet zu stehen, ist für ihn...
Das ist schön, das ist super. Das ist wieder was ganz, ganz Neues.
Was er immer gerne gemacht hat.
Was ich immer gern gemacht habe.
Ein Stück Lebensqualität.
Ein Neuanfang mit 65. Ja. Dabei können Wartezeiten für ein geeignetes Spendeorgan lang sein. Bei Nieren in der Regel 6 bis 8 Jahre. Bei Linnenberger war das anders. Er kam mit 65 in das sogenannte Old-for-Old-Programm, nachdem er zuvor einige Jahre auf der Transplantationsliste stand. In diesem speziellen Seniorenprogramm dauerte es keine 4 Wochen.
Und nachts um 2 Uhr hat das Telefon geklingelt. Wir haben eine Niere, kommen Sie sofort vorbei. Ja, wir haben schnell den Koffer gepackt, sind direkt nach Homburg gefahren und am Abend, 22:30 Uhr, war schon die OP.
Grund für die schnelle Transplantation? Bei dem Programm Old for Old erhalten Menschen über 65 Nieren bevorzugt von auch ebenfalls älteren Spendern. Weil diese Organe eine kürzere Lebensdauer haben, würden sie an Jüngere vielleicht gar nicht transplantiert. Für Ältere wird aber die Wartezeit verkürzt, besonders wichtig angesichts der sonst nötigen Dialyse.
Da ist es so, dass gerade Ältere das auch zunehmend schlechter dann vertragen. Es kommt zu mehr Folgeerkrankungen, insbesondere Herzerkrankungen, Erkrankungen der Arterien, zu Erkrankungen des Gehirns. Und so kann es dann einfach sein, dass man auch einfach nicht mehr fähig ist, wirklich ein Nierentransplantat zu empfangen.
Dass Old-for-Old-Patienten so schnell ein passendes Organ bekommen, liegt aber nicht nur am Alter der Spender. Im Gegensatz zu sonstigen Spenden wird hier bei der Bestimmung von passenden Organen hauptsächlich auf die Blutgruppe geachtet. Bei anderen Merkmalen werden Kompromisse gemacht.
Das geht manchmal eben zu Lasten der immunologischen Übereinstimmung. Also es kann da mal sein, dass auch ein Organ transplantiert wird, was nicht ganz optimal immunologisch zu dem entsprechenden Patienten passt.
Gleichzeitig warten jüngere Patienten bei der regulären Transplantation weiterhin Jahre. Ein Gerechtigkeitsproblem entsteht hier aber nicht, sagt Medizinethiker Wolfram Henn.
Es ist fair, weil durch diese Old-for-Old-Zuordnung die Jüngeren dann einen größeren Spenderpool bekommen. Das heißt, letzten Endes haben auch die Jüngeren dadurch bessere Perspektiven, weil eben die Verteilung in 2 unterschiedlichen, gematchten Altersgruppen erfolgt.
Gerhard Linnenberger konnte mit seiner Frau vor ein paar Wochen sogar wieder in den Urlaub fahren. Bis vor kurzem war das undenkbar.
Die Festivalsaison beginnt und eines der größten in Deutschland ist Rock am Ring. An diesem Wochenende ist es wieder soweit, auf dem Nürburgring in der Eifel. Mit mehr als 70 Bands, darunter Legenden wie Iron Maiden und Linkin Park. Etwa 90.000 Besucher rocken derzeit den Ring. Das laut Veranstalter in Rekordzeit ausverkaufte Festival ist in der Region längst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden, wie Axel John und Johannes Baumert berichten.
Rock am Ring lässt auch die Kassen klingeln. Ein Lebensmitteldiscounter hat extra für das Festival eine Einkaufshalle aufgebaut. Aber das Geld sitzt nicht mehr so locker.
Als Student machst du dir auf jeden Fall da Sorgen drüber. Okay, wie könnte das teuer sein?
Mit allem drum und dran, Essen, Trinken, mit Tickets, 500 Euro oder mehr.
Jetzt in der aktuellen Situation, wo alle so ein bisschen mehr auf jeden Cent achten, denke ich schon, dass man sich das noch mal ein bisschen mehr überlegt. Aber also das hier, das ist für uns auf jeden Fall immer ein Muss.
Feiern trotz Krise. Dieser Campingplatz mit seinen 1200 Plätzen ist ausgebucht. Über die Einnahmen durch das Festival freut sich nicht nur der Vermieter, sondern auch andere Unternehmen.
Dazu zählt natürlich auch Hotellerie und Pensionen und noch Firmen, die wir wiederum beauftragen für Reparaturen, für andere, für Umbaumaßnahmen, für Erweiterung und so weiter. Also schon eine relativ lange Kette, die von Rock am Ring profitiert.
Experten schätzen, dass so ein zweistelliger Millionenbetrag in die Hocheifel geht. Gerade für strukturschwache Regionen haben Festivals eine enorme Bedeutung. Rock am Ring geht bis morgen Abend. Noch anderthalb Tage zum Feiern.
Auch diesen Sommer dürfte sie wieder ein Ziel für Nordseeurlauber sein. Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland. Und dass man Touristenziel ist, das wurde heute dort gefeiert. Denn seit 200 Jahren genau ist Helgoland offiziell Nordseeheilbad. Doch einer wollte nicht nur feiern, sondern auch gefeiert werden. Extremschwimmer André Wirsig wollte einen neuen Rekord. Und den hat er auch geschafft. Nur etwas mehr als 3 Stunden für die 10 Kilometer einmal ganz um Helgoland herum. Bei großartiger Sicht, aber bibberkaltem Wasser.
Ja, es war schön. War wirklich wunderschön. Gerade wenn man dann Helgoland so aus Sicht der Nordsee auch erleben kann. Aber es war auch bitter. Es war richtig kalt. Also hinter der Langen Anna, da, mein Gott, ey.
Immerhin, Baden in kaltem Wasser soll ja äußerst gesund sein. Etwa 14 Grad waren es da im Wasser rund um Helgoland heute. Pila, da haben wir es morgen an der Luft doch hoffentlich ein bisschen wärmer, oder?
Ja, aber tatsächlich im Norden gar nicht mal so viel wärmer, denn da ist immer noch Tiefdruckeinfluss, während das im Süddeutschland doch ein Stückchen wärmer wird langsam, denn da kommt Zwischenhocheinfluss auf uns zu. Und jetzt hier über dem Norden sehen wir schon, das sind immer noch die Tiefausläufer, die dann noch eher wechselhafteres Wetter bringen. Und auch die Temperaturen machen so ein kleines Hin und Her. Vor allem im Süden wird das Ganze jetzt erstmal ein bisschen wärmer werden, denn aus Frankreich kommt etwas wärmere Luft auf uns zu. Das bleibt aber nicht so lange, denn wir sehen jetzt hier schon mal gleich wieder die gelben Farben, die werden dann, also da kommt kühle Luft auf uns zu von einem Tiefdruckgebiet, das dann erstmal diese sommerliche Luft direkt wieder ausräumt und auch weiterhin eher wechselhafteres Wetter zu uns bringt. Wechselhaft ist es vor allem heute Nacht auch noch in der Nordhälfte. Da ziehen ein paar Schauer nordostwärts. Es kann auch noch mal Blitz und Donner geben. In der Mitte und im Süden ist es dagegen schon meist trocken und die Wolken lockern auch mal auf. Und auch morgen ist es vor allem im Süden deutlich freundlicher mit viel Sonnenschein. In der Nordhälfte eher noch regnerisch. Teilweise sind auch dichte Wolken noch am Himmel. Und die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf meist 15 bis 11 Grad. In den Mittelgebirgen geht es noch ein bisschen tiefer runter. Morgen tagsüber bleibt es dann auch zweigeteilt, denn unter den dichten Wolken im Nordwesten wird es meistens nur so 18 bis 21 Grad warm. Ansonsten sind durchaus schon 23 bis 25 Grad drin. Am Montag kommt dann die warme Luft bei uns an. Dann wird es noch mal kurzfristig, vor allem im Osten und auch in der Südhälfte, sommerlich warm mit bis zu 29 Grad. Von Westen aber schon direkt neue Schauer und Gewitter. Und die bringen dann vor allem am Dienstag das wechselhafte Wetter zurück. Und dann ist es auch schon wieder ein Stückchen kälter.
Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Die stillen Mörder über tödliche Machenschaften in einem Pflegeheim. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Wünschen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.